Und bitte öffnet eure Bibeln zum 1. Samuel, Kapitel 18. Wir schauen uns die ersten 5 Verse an. Als wir uns zuletzt zusammenfanden, haben wir eine berühmte Erzählung, Geschichte gelesen, nämlich der Kampf von Goliath und David. Und wir haben gesehen, dass David, der große Glaubensmensch, obwohl er noch ein junger Knabe war, wie der Text vielleicht uns auszudeuten gebietet, und da haben wir gesehen, dass diesem David, obwohl er so jung war, dass er voller Überzeugung war und dass Gott auch seine Überzeugung geehrt hat, dass er mit Schleuder und Stein allein das Volk Israel befreite und den Feind Goliath besiegte, um so das Volk Israel zu retten aus der Hand ihrer Bedränger. Und so wollen wir jetzt die ersten 5 Verse anschauen des nächsten Kapitels. Endlich werden wir nicht ein ganzes Kapitel anschauen, sondern nur einen Teil davon. Und so wollen wir uns den Charakter, das Wesen gottesfürchtiger Freundschaft anschauen. Hört Gottes heiliges, irrtumsloses, inspiriertes Wort. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tage zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Hause seines Vaters zurückkehren. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David, und seinen Waffenrock, und sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Und David zog in den Kampf, und wohin immer Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute, und er war beliebt bei dem ganzen Volke, und auch bei den Knechten Sauls. Möge der Gott des Himmels uns segnen und uns seine Gnade geben. Lasst uns beten. O Vater, wir haben die Schrift gehört, dieses wunderbare Beispiel, der liebe Jonathans zu David, diese innige, wunderbare Freundschaft. Wir bitten dich, dass du uns in jeder Weise ein Herz schenkst, von diesem Beispiel zu lernen. Hilf uns, unser eigenes Herz zu prüfen, unsere Freundschaften, dass wir herausgefordert werden, besser zu tun, Freundschaften, die bedeutsam sind, zu pflegen, Freundschaften, die uns geistlich herausfordern und trösten, dass du verherrlicht würdest und wir gesegnet. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Freunde, es gibt eine weit verbreitete Epidemie, die Männer und Frauen ergreift, nicht nur in der amerikanischen Kultur, nicht außerhalb der europäischen oder deutschen Kultur, sondern eine Epidemie, die alle in der modernen Zeit erfasst. Auch innerhalb der Kirche, nämlich die der Freundschaftslosigkeit. Immer und immer wieder höre ich von Männern und Frauen, ich fühle mich bis zum Punkte der Verzweiflung einsam. Ich habe eine Sehnsucht nach bedeutungsvoller Kameradschaft. Und es sind nicht nur irgendwelche einzelnen Erzählungen, sondern das hier ist ein Symptom unseres Zeitalters. Menschen, wir erleben, dass immer mehr bedeutungsvolle Freundschaften für Social Media ausgetauscht werden und dass wir bedeutungsvolle, tiefe Beziehungen vergessen, die ein Herz für Gott und für sein Volk zeigen. Ich denke, viele können trotzdem sagen, dass wir wissen, wie es ist, eine Freundschaft zu haben. Als wir jung waren, da kamen Freundschaften leichter zu uns. Und es gab noch keinen Ort auf der gesamten Erde, wo meine Kinder keine Freunde bekommen haben, keine Freundschaften schließen konnten, auch wenn Sprachbarrieren dazwischen sind. Herden hat letztens mit zwei Kindern gespielt, die in Tschechien, die kein bisschen Englisch konnten, und Herden kann kein bisschen Tschechisch, und dennoch haben sie Freundschaften oder schnell Freundschaft geschlossen. Und ich denke, es zeigt sich in der Erfahrung, dass dann allerdings in der Oberschule und dann spätestens in der Universität immer mehr von diesen Freundschaften verloren gehen. Und dass dann später Karriere und die ständigen Verantwortungen der Familie diese Freundschaften mehr und mehr daran knabbern und knapsen. Und obwohl wir Freundschaften verlieren, verlieren wir nicht die Not, das Bedürfnis nach Freundschaften. Wir brauchen die enge Nähe zu einer anderen Person, die Freundschaft schenkt. Noch verstörender fände ich tatsächlich, dass auch in der Kirche, nicht nur bei irgendwelchen gelegentlichen Freunden, dass Geschwister in ihren eigenen Haushalten keine Freundschaft pflegen. Und wir müssen als Christen unser eigenes Herz prüfen in dieser Hinsicht, ob das auch uns betrifft, und wir müssen im Wort Gottes schauen, was es dazu zu sagen hat, ob wir dieses Problem lösen können. Und ich möchte jetzt viele Punkte aus diesem Bibeltext sehen. Ich möchte auch erwähnen, dass einige Passagen hier in der Schrift auf Saul sich beziehen. Und wir werden uns nicht sehr auf die Beziehung von David und Saul heute konzentrieren. Das hatten wir schon zur Genüge im letzten Kapitel. Heute wollen wir uns ganz auf Jonathans und Davids Freundschaft konzentrieren. Ich möchte, dass wir in Vers 1 sehen, dass gottesfürchtige Freundschaft auf einem heiligen, gottesfürchtigen Charakter beruht, aufgebaut wird. Außerdem auch in Vers 1, dass gottesfürchtige Freundschaft durch Liebe füreinander gepflegt wird. Sie wird durch Liebe füreinander gepflegt. Dann in Vers 3 möchte ich, dass wir sehen, dass gottesfürchtige Freundschaft durch standhafte Verpflichtungen gebunden ist. Und dann in Vers 4, dass gottesfürchtige Freundschaft erhalten wird durch teure Großzügigkeit. Sie wird genährt durch kostbare Großzügigkeit. Wenn wir jetzt uns dem ersten Punkt nähern, dass gottesfürchtige Freundschaften auf gottesfürchtigen Charakter beruhen, dann müssen wir uns eingestehen, dass wenn wir die Charaktere uns anschauen, die uns vorgestellt wurden im 1. Samuel-Buch, dass David und Jonathan vermutlich sehr unpassende, scheinbar ungeeignete Freundschaften oder mögliche Freunde darstellen. Denn Jonathan stand nahe seines Vaters, als Samuel ihm das Königtum abgenommen hatte. Jonathan war nicht nur der Thronprinz, er war auch ein Held Israels. Und dennoch, obwohl er hörte, dass sein Vater abgelehnt wird und dass ein anderer an seiner Stadt aufgezogen wird vom Herrn, ein Mann nach Gottes eigenem Herzen, nun, es ist nicht klar, ob die Salbung Davids durch Samuel von irgendjemandem bereits gekannt wurde. Wir sehen in Isais Antwort auf Saul, dass er vielleicht das als Sorge hatte und ihm deswegen Geschenke gegeben hatte, dass Saul also von der Salbung Davids gehört hatte, aber es ist unsicher. Nichtsdestotrotz haben wir hier diesen Kronprinz, diesen mächtigen Helden, und dann diesen David, der ihm ähnelt, der auch eine Heldentat vollbracht hatte. Und so ist es naheliegend, dass das eifersüchtige Herz Jonathans erweckt werden möge für David, um seiner Beliebtheit willen oder um seiner möglichen Nachfolge Sauls, dass er König würde und Jonathan nicht selbst. Jonathan könnte denken, dass hier jemand Saul ersetzen möchte und ihm seine eigene Nachfolge des Throns damit strittig macht. Vielleicht, wir können sogar sagen, dass er David als eine existenzielle Gefahr angesehen haben möge oder könnte. Und trotzdem haben wir in Vers 1 nach dem Tode Goliaths durch Saul, durch David, folgende Aussage: Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Das ist tiefgründig, das ist auch seit intime Sprache. Und ich möchte euch nahelegen, dass es aufgrund des gottesfürchtigen Charakters, den Jonathan in David gesehen hatte und den David in Jonathan gesehen hatte, dass diese Verbindung stattfand. Vielleicht möchtet ihr sagen, das ist weit hergeholt. Vielleicht nimmst du, Pastor, etwas aus den späteren Kapiteln, um das herzuleiten. Aber wir haben es auch vorher schon gesehen. In Kapitel 14, da sehen wir die Erzählung von Jonathan als Held Israels. Und wir sehen, dass eine Menge von Soldaten und Streitwagen und Reiterei von Seiten der Philister Israel in die Ecke gedrängt hatte und sie schlotterten. Und dennoch ist Jonathan allein mit seinem Schildknecht allein in das Lager der Philister eingedrungen und hat sie allesamt in Unordnung gebracht. Und Israel bewegt, Jonathan nachzufolgen und Philisterland zu schlagen. Ich möchte euch ein Zitat daraus vorlesen, das das Herz und das Wesen Jonathans vorzeigt. Vers 6. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen. Es ist nicht der prinzliche Status, die Würde als Kronprinz oder seine eigene Beliebtheit, die Jonathan anleiten, sondern Jonathan gibt sich damit zufrieden, Gott zu dienen, auch wenn alles gegen ihn steht, weil er überzeugt ist, dass sein Gott alles tun kann, was er will, und dass er auch nur zwei Menschen wie ihn benutzen kann, um seinen Willen auszuführen. Das zeigt Jonathans gottesfürchtigen Charakter. Und wir sehen natürlich auch denjenigen von David. Die beiden Gestalten wirken wie Spiegelbilder voneinander. In Kapitel 17 hatten wir gesehen, Vers 37, bevor David Goliath sich näherte, da hat er Folgendes zu einem sich fürchtenden König Saul gesagt. Der hatte zu ihm gesagt, du bist ein junger Mann, er ist aber ein Kriegsmann von seiner Jugend auf, Und David sagte: Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Und so ist es nicht, dass Jonathan ein mächtiger Mann ist und große Taten vollbringen kann. Abner nämlich war auch ein mächtiger Mann und konnte große Dinge vollbringen, aber das hat ihn nicht dazu bewegt, diese Tat, diesen Kampf gegen Goliath aufzunehmen, sondern es war sein Glaube an Gott, der ihm erlaubte, diesen Kampf auf sich zu nehmen. Und diese innige Gottesfurcht beider, Davids und Jonathans, erlaubt ihnen, sich lieb zu gewinnen, den Charakter des anderen zu wertschätzen. Und so möchte ich euch sagen, als Christen, Männer auch, wenn du einsam bist, dann hast du keine Entschuldigung, denn hier sind viele mit Liebe zu Christus und gottesfürchtigem Charakter. Schau dich um und ich werde dir versprechen, du wirst nicht nur manche Beispiele sehen, du wirst viele Beispiele sehen von gottesfürchtigen Männern, die Gott lieben, mit denen du alles gemein hast, in wunderbarer Übereinkunft. Und du kannst Freundschaft mit ihnen schließen. Und du solltest auch Freunde in der Kirche schließen. Gottesfürchtige Freundschaft, gute Freundschaften beginnen mit gemeinsamem Glauben. Und vielleicht mag einer sagen, meine besten Freunde sind noch nicht mal Christen und erst recht nicht in der Kirche. Und ich möchte darauf erwidern, oh, wie viel Besseres noch uns zur Verfügung steht. Es ist gut, Freunde zu haben und auch außerhalb der Kirche Freunde zu haben. Es ist auch ein Teil deines Zeugnisses gegenüber der Welt, ein Herz für Gott zu zeigen und der Liebe zu Nichtgläubigen. Dennoch, unter Christen finden wir die Gelegenheit, weit tiefgründigere Freundschaften zu schließen, als selbst Fleisch und Blut ermöglichen. Und so antworten wir auf die Frage, wie Jonathan und David Freunde sein können, die ihre eigene Herz und Seele mit der des anderen verbunden haben, verwoben haben, nun weil ihr Herz bereits mit dem von Gott verwoben verbunden ist. Gott ist das Fundament einer gottesfürchtigen Freundschaft. Ebenfalls in Vers 1 finden wir den zweiten Wesenszug gottesfürchtiger Freundschaft. Und zwar, dass sie durch Liebe füreinander genährt, gepflegt wird. Und so lesen wir im Text, dass da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Wenn wir im Internet oder sonst wo Kommentare sehen zu dieser Stelle, dann gibt es einige schwächliche Kommentare über diese Sprache, dass er wie seine eigene Seele David liebgewann. Es gibt im Text, möchte ich darauf antworten, eine Bandbreite, ein Spektrum von Emotionen. Emotionen, die in der Liebe drin sind, die weit mehr ist als irgendwelche erotische Liebe. Und diese andere Liebe, diese breite, tiefe Liebe, die nicht erotisch ist, die finden wir hier zwischen Jonathan und David. Eine Bromance, wenn ich so sagen mag. Und wenn wir in der Moderne sagen wollen, und auch wir in der heutigen Zeit können sagen, ich liebe meine Freunde, ich mag meine Freunde, aber ich werde nicht, wenn ich das Telefon auflege, ich liebe dich sagen. Das sage ich zu meiner Ehefrau. Und ich möchte darauf sagen, dass Freundschaft, wahre Freundschaft, bedeutungsvolle Freundschaft, seelennährende Freundschaft, das tatsächlich aushält oder das tatsächlich dadurch genährt wird. Sie kann solche Liebe und solche Ausdrücke von Liebe, auch verbale Ausdrücke, beinhalten. Wir lesen, dass sie miteinander verwoben, verbunden, geknüpft wurden, die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Wenige Schrifttexte geben uns derart intime Ausdrücke. Sie sind Seelenverwandte in dieser Schrift, in diesem Schrifttext. Sie sind so innig miteinander verbunden durch Liebe füreinander, dass nichts sie auch nur in entferntest auseinanderziehen könnte. Es ist nicht nur ein Mitarbeiter, der irgendwas Gutes gemacht hat, oder jemand, der meine Gemeinsamkeiten und Interessen irgendwie trennt im Sportteam oder sonst wie oder im Hobby. Es ist noch viel, viel tiefer. Es ist noch viel tiefer als das. Es geht bis in die Seele hinein. Und wenn du solch eine Art von Freundschaft und Liebe empfinden möchtest, dann muss es mit einem christlichen Bruder oder einer christlichen Schwester stattfinden. Denn die lebende Seele eines, der dem lebendigen Gott dient, hat wenig gemein mit der toten Seele eines, der nicht dem lebendigen Gott dient. Also erneut, wenn wir eine solche Beziehung pflegen wollen, dann muss es nicht nur aufgebaut sein durch gemeinsam Glauben oder darauf beruhen, sondern es muss auch genährt und gepflegt werden durch den Glauben, der die eine und die andere Seele verbindet. Ich habe Lehrer und Freunde, die ich nicht haben sollte, nicht verdiene, aber und die viel besser sind als alle Reichtümer, die ich mir vorstellen kann. Und ich habe in dieser Woche mit einem sehr, sehr engen Freund, Sean Morris, den ihr bereits treffen konntet und der hier bereits gepredigt hat, telefoniert. Er war in den wichtigen Momenten unserer Kirche auch anwesend. Ich konnte ihn treffen. Wir waren auch im Studium in denselben Kursen. Seine Kinder nennen mich Onkel, obwohl er nicht mein fleischlicher Bruder ist, aber er ist mein Seelenbruder, mein Seelenverwandter. Und es ist Liebe, die unsere Beziehung genährt hat, gepflegt hat, für so lange Zeit. Und es ist Liebe für Christus, zu sehen, was Christus in ihm und durch ihn tut. Und gleichsam auch mein Wissen, dass auch ihn freut, Liebe zu Christus und was Christus in mir tut und durch mich tut, zu sehen, die uns verbindet. Und als er mich vom Flughafen absetzte, da gab es diesen tiefen Ausdruck, den wir geteilt haben. Bruder, ich liebe dich und ich kann nicht darauf warten, dich wiederzusehen. Ich möchte, dass ihr das füreinander auch empfindet. Das möchte ich für euch. Christen, ich möchte, dass ihr das erfahrt, wie es ist, eine gute, liebende Beziehung zu haben, die nicht die Tiefen der eigenen Seele verbirgt vor dem anderen. Dass auch die schwierigen, harten Dinge geteilt werden können. Und dass man auch die Sachen sagen kann, die schwierig sind, dass man füreinander regelmäßig betet. Herr, das ist etwas, Christen, was wir wirklich brauchen. Diese Beziehung, die David und Jonathan haben, diese umschließt, sie umrahmt Kapitel 18 und 20. Und es ist, als ob und Samuel sagen möchte, dass die einzige Weise, wie David durchgehalten hat, ob der Angriffe Sauls, dass die einzige Weise die Freundschaft mit Jonathan war, die innige Liebe, die sie beiden hatten, die hat sie ihnen durchgetragen. So möchte ich euch ermutigen. Gib dich nicht zufrieden, wenn du keine Liebe durch einen Freund erwidert erfährst, und halte nicht deine Liebe deinem Freund zurück, insbesondere wenn es ein Freund in Christus ist. Ich denke, in den Sprüchen finden wir diese Idee auch gut. Sprüche 18, die Verse 24. Manche Gefährten schlagen sich, aber mancher Freund ist anhänglicher als ein Bruder. Das ist eine liebende Beziehung. Vielleicht möchte ich sagen, das ist vielleicht ein Ideal im Alten Testament, aber das finden wir nicht im Neuen Testament. Naja, denkt, erinnert euch an Christus. Christus ist für seine Freunde ans Kreuz gegangen. Er ist für sie gestorben. Und was hat er zu seinen Freunden, zu seinen Jüngern gesagt? Kapitel 13, Vers 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn ihr Liebe untereinander habt. Und so möchte ich sagen, gebt euch nicht zufrieden damit, einfach nur gemeinsame Kirchenmitglieder zu sein, die gemeinsam am gleichen Ort, im gleichen Raum auftauchen, während der eine Mann vorne für eine Stunde seinen Mund öffnet. Lasst das nicht geschehen. Gebt euch auch nicht zufrieden mit der Idee, dass ja, ich liebe meine Kirche. Nein, sondern gebt euch hin, inniger, geistlicher, liebender Beziehung innerhalb der Kirchengemeinschaft. Denn das ist tatsächlich ein Zeugnis für die auf uns blickende Welt, dass wir daran unsere Jüngerschaft Christi zeigen. Und wir führen fort. Wir haben gesehen in Vers 3, oder werden wir sehen, dass standhafte Verpflichtungen, gottesfürchtige Freundschaften binden, zusammenbinden. Wir lesen, Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Sie haben einen Bund geschlossen. Ihr habt mich schon häufig über Bundesschlüsse reden gehört. Und es heißt, ein heiliges Versprechen, manche mögen es ein Eid nennen. Ich möchte, dass ihr versteht, was hier vor sich geht. Es ist nicht ganz deutlich aus dem Text, aber vermutlich ist das eine ähnliche Zeremonie, wie wir sie sehen im Bundesschluss von Abraham und Gott. Mit Verheißungen, mit einer Strafe, die durch die Tiere symbolisiert war an den Seiten. Und es wurden Versprechungen, Verheißungen ausgetauscht, wie man sich verhalten möchte. So wie wir auch Eide abnehmen, wenn wir vom Altar stehen, um uns das Jawort zu geben, oder wenn wir Kinder taufen. Und solche Eide sehen wir hier wahrscheinlich. Solche Verpflichtungen füreinander. Ich bin mir nicht sicher, ob Nick meinte, dass hier auch diese anderen zeremoniellen Umstände wie bei Abraham dazu gehörten. Aber auf jeden Fall gehörten hier Eide, Verheißungen dazu. Und ich möchte das hier klar sagen, deutlich sagen, dass tiefe Freundschaften, wahre Freundschaften, Verpflichtungen verlangen. Und ein Grund, warum so viele Freundschaften auseinandergehen, ist, dass Verpflichtung etwas ist, was wir normalerweise nicht gewillt sind zu tun, einzugehen. Und so kann eine wunderbare Freundschaft, die alten Tage, wo wir die andere Person in unserem Leben liebten, dass sie erkalten, dass sie fremd werden, dass Freundschaften verraten werden vielleicht oder aufgebrochen. Das mag bei manchen auch geschehen, aber die allermeisten Freundschaften erkalten einfach, werden vergessen über die Zeit. Und Und das liegt bei den meisten Freundschaften daran, nicht, dass sie das Verrat oder ähnliches stattfand, sondern dass Verpflichtungen nicht eingegangen werden. Denn wir sind sehr häufig darauf bedacht, dass es uns so angenehm und bequem wie möglich gehen soll. Und wir können uns sehr gut täuschen und uns einbilden, dass vielleicht gar nichts Schlimmes daran ist, dass wir unsere eigenen Wege gegangen sind, dass die Freundschaft nun mal sich veränderte und erkaltete. Aber war das wirklich eine tiefe, bedeutungsvolle Freundschaft? Was wir hier sehen, ist eine Seelenfreundschaft, die das Herz ergreift. Und darum ist es auch etwas, was durch Verpflichtung gebunden werden muss. Wenn wir solch eine Liebesbeziehung haben, dann wäre es gleich unser Herz aus unserer Brust zu reißen, dass diese Freundschaft erkaltet und entfremdet wird. Darum muss eine gottesfürchtige Freundschaft eifersüchtig, wachsam, bewacht und verfolgt werden. Und in einer Freundschaft, die vielleicht eine Verpflichtung einschließt, da gehört auch Selbstverleugnung zu, Hingabe. Ich muss mich verpflichten dem Wohlergehen und Gut des anderen. Physisch wie geistlich, finanziell wie täglich in den alltäglichen Dingen. Es ist nicht allzu fremd, der Sorge, die wir tragen, für einen Hund, den wir lieben. Auch dort müssen wir ihn täglich pflegen und uns für ihn aufwenden. Und deswegen werden auch Hunde als der beste Freund des Menschen genannt und nicht Katzen, aber Verpflichtung. Einander verpflichtete Freundschaften, wie wir sie auch in der Ehe finden. Und der Kampf um Monogamie, um Treue in der Ehe, es mag vielleicht auch daran nehmen, dass wir nicht so viel Aufmerksamkeit und Sorge tragen für denjenigen, den wir uns verpflichtet haben, uns für ihn zu sorgen. Und so möchte ich uns ermutigen, macht gute Verpflichtungen, geht sie ein und führt sie durch. Bleibt dem treu, setzt euch ein, damit ihr etwas herausbekommt. In Vers 4, denke ich, ist daran angelehnt, der vierte Wesenszug gottesfürchtiger Freundschaften sichtbar, und zwar, dass sie aufrechterhalten wird durch kostbare Großzügigkeit. Aufrechterhalten durch kostbare Großzügigkeit. In Vers 4 sehen wir, dass Jonathan was tut. Das ist eine merkwürdige Tätigkeit vielleicht. Wir lesen, dass er sein Oberkleid auszog, das er anhatte, und es David gab. Und seinen Bach, das ist nicht nur irgendein Oberkleid, sondern das ist das prinzliche Oberkleid. Das hier ist ein Indiz seiner Thronfolge, dass er dem Haushalt des Königs anbelangt. Und dies nimmt er von sich selbst weg und gibt es eigenständig David und bindet es ihm um. Und dabei belässt er es nicht, er nimmt auch seine Rüstung ab, seinen Waffenrock, und gibt diesem Hirtenjungen seine eigene Rüstung, dem Sohne Isais, der höchstens etwas von staubigen Sandalen und dreckigen Tuniken weiß, und nun wird ihm die Ehre eines Prinzen Israels zuteil. Nicht nur das, sondern er gibt ihm auch sein eigenes Schwert, das Schwert eines Prinzen und Königs, dass er nicht nur seine eigene Schleuder hat. Ferner gibt er ihm seinen Bogen und seinen Goldgürtel. Es sind teure Dinge. Vielleicht mag bei uns das nicht so klar sein, denn wir sind wahnsinnig reich als moderne Menschen. Wie viele Kleider habt ihr? Wie viele Jackets? Oder Jacken habt ihr in eurem Schrank, 3 oder 4 oder vielleicht noch mehr, vielleicht habt ihr einige, die ihr noch nie getragen habt in eurem Kleiderschrank. Und mögt euch vielleicht denken, ja, was ist denn dabei, jemandem eine Jacke zu geben, das ist keine große Sache. Vielleicht kann ein Bogen teuer sein, ein Schwert vielleicht noch mehr, aber naja, es ist ein bisschen kostbar, aber nicht allzu sehr. Und ich möchte, dass wir verstehen, dass das hier eine große Kostbarkeit war, die sich freigebig zeigte, um den Freund zu verbessern, zu bevorzugen, ihm Gutes zu tun. Und David brauchte einige Dinge, denn wir lesen danach, dass David im Hause des Königs verbleibt. Und bislang, naja, war er dreckig, ein Hirtenjunge. Und nicht nur das, er war auch ein Mann, der dem Kriegsleuten Sauls vorgesetzt wurde. Und als solcher brauchte er umso mehr Rüstung, Schwert, Bogen, Gürtel, um das alles zusammenzuhalten. Und das Herz Jonathans sagt, David verdient das Beste, was ich ihm geben kann, für die Aufgaben, die ihm bevorstehen. Er ist dessen würdig. Und so sieht er, was David braucht, und gibt ihm alles, freigebig, rückhaltlos. Und wir mögen uns fragen, was mag Jonathan sonst noch tragen, außer Tunika und Sandalen? Er ist nicht nackt, er hat Tunika und Sandalen an, aber er gibt alles, was sein eigenes Amt zeigt, was ihm zusteht, gibt er David, weil er glaubt, dass David wertvoller ist als all diese kostbaren Güter. David ist der wahre Schatz, nicht diese Verzierungen meines Amts als Prinz. David ist wirklich wertvoll. Sein Wohlergehen ist wertvoll. David ist all dieser Dinge würdig. Und so lebt er David und gibt freigebig David. Wahre Freundschaften werden kostbar sein, kostspielig. Und so mögen wir auch uns vorstellen, dass Freundschaften, tiefe Freundschaften mit Geschenken füreinander gegenseitig, wechselseitig überfließen. Ich möchte nicht, dass ihr sagt, ich kann hier irgendwie Vorteile daraus ziehen und deswegen bin ich mit ihm oder jenem Freund. Nein, sondern für eine verpflichtungsreiche, liebevolle Freundschaft, das wird Zeit kosten, das wird Zeit mit dir, mit deiner Familie, mit deinem Beruf kosten. Und das ist eine der wertvollsten Sachen in der Freundschaft. Eine der wertvollsten Sachen, die wir überhaupt haben, die wir dem anderen geben können, unsere Zeit. Es kann aber auch finanziell kostbar sein, ähnlich wie hier bei Jonathan. Wenn ihr Freunde habt, die nicht in Deutschland wohnen, wie ich, dann mag es mehrere Rundtrips kosten bis nach Amerika. Und das kann sehr teuer werden, um diese Freundschaft aufrechtzuerhalten. Wenn ein Freund überwältigt wird durch Verzweiflung und Trauer, dann mag es teuer sein, dass ich 3 Tage mehr Urlaub nehme und dahin gehe und alles tue, was ich selbst kann, auf meine eigenen Kosten hin, um dort zu sein, um ihren Kopf zu erheben und ihnen das Evangelium vorzutragen, sie zu pflegen. Freundschaften sind teuer, sind kostspielig und sie bedürfen Großzügigkeit, Emotion, Zeit, Zuneigung, Ressourcen. So möchte ich, dass wir jetzt ein bisschen zurückweichen und uns erinnern auf das, an das, was ich in der Einleitung sagte, über diese Epidemie zwischen Männern und Frauen, oder unter Männern und Frauen, auch innerhalb der Kirche. Dazu Was bedarf es für solche bedeutungsvolle Freundschaften? Es bedarf Dinge, die Welt nicht ansatzweise bereitstellen kann. Gottesfürchtigkeit, Gottesfurcht, Liebe, standhafte Verpflichtungen und kostspielige, freigebige Großzügigkeit. Diese Dinge sind unserer Gesellschaft fremd. Sie ist fremd der Gesellschaft, die nimmt, ohne zu geben, die billige, leichtfertige Freuden liebt. Aber wir sollen tiefe Freundschaften pflegen, zurechtweisende Freundschaften pflegen, in den Fußstapfen folgen von diesem Glaubensvater Jonathan und David. Wir sollen in den Fußstapfen dessen folgen, der sich selbst für uns dahingegeben hat. Wir sollen in den Fußstapfen Christi wandeln. Und wir müssen begreifen, dass gute, wirkliche, gottesfürchtige Freundschaften möglich, greifbar sind und selbst die Hingabe unseres eigenen Lebens wert sind. Dazu möchte ich euch berufen. Schaut dieses Beispiel an. Lasst euch nicht zufrieden, gebt euch nicht zufrieden mit weniger. Begreift, eure Freunde sind es wert. Gebt euch ihnen hin. Damit auch ihr sagen könnt, dass ihr eine Gruppe von Brüdern und Schwestern habt, die noch enger anhängen als ein Bruder. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schrift, dass sie uns durchgehend, durchweg deinen Charakter hervorhält und uns Anweisung fürs Leben schenkt. Schenk du uns gottesfürchtige Freundschaften. Hilf, dass unsere Kirche in Christus zusammengebunden wird, dass unser Glaubensbekenntnis für der Grund sein darf, sein wird, für ein zusammengewobenes Leben der Liebe und Freundschaft unter uns. Wir bitten für unsere Kirche, dass niemals von den Heiligen gesagt wird, dass sie ein einsames und freundschaftsloses Volk ist. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.